Jürgen und Eva in Esens. Schon am nächsten Morgen in aller Früh war Eva mit Jürgen in Bensersiel verabredet. Er hatte die erste Fähre genommen und keine Widerrede geduldet. Und so stand sie jetzt am Anleger und sah, wie er grimmig zu ihr herübersah, bevor er von Bord ging. »Das war wirklich ein starkes Stück, Eva«, zeterte er, als er bei ihr angekommen war. »Lass jetzt gut sein«, bat Eva, »wir haben wirklich andere Sorgen als deine Befindlichkeiten. Und außerdem bist du ja jetzt hier.« »Na Gott sei Dank«, sagte er. »Lass uns nach Esens fahren und dort frühstücken«, schlug Eva vor. »Dann werde ich dir alles haarklein berichten.« Sie fuhren mit Claras Opel über die Landstraße und Jürgen sagte kein Wort. »So ein alter Esel«, dachte Eva und sah ihn ab und zu aus dem Augenwinkel heraus an. Doch sein Gesicht war gar nicht grimmig. Vielmehr zeichneten sich dicke Sorgenfalten auf seiner Stirn ab. Wahrscheinlich tat sie ihm Unrecht, nein, sogar ganz sicher. »Mensch, Jürgen, es tut mir aufrichtig leid«, sagte sie schließlich und knuffte ihn am Arm. »Schon gut«, brummte er, »aber mach das nie wieder, okay?« »Versprochen«, sagte sie. Sie suchten sich in Esens ein nettes Café und bestellten sich ein Frühstück für zwei. Eva berichtete von Claras Hinweisen und ihrem Besuch im Fundbüro. Als Trophäe hielt sie ihm schließlich den goldenen Ring hin. »Das ist ja unglaublich«, sagte Jürgen, als sie geendet hatte. »Das finde ich auch«, sagte sie triumphierend, »und ich fresse einen Besen, wenn das mit dem Namen Zufall ist.« »Was sollte es denn sonst sein?«, fragte Jürgen. »Du denkst doch wohl nicht, dass es ein und dieselbe Maren ist, die alle paar Jahre einen anderen heiratet. Und die Kerle schmeißen dann irgendwann die Ringe weg? Also wirklich, so naiv kann's ja nicht mal du sein.« »Zugegeben, das hört sich abenteuerlich an«, stimmte Eva zu, »aber mein weiblicher Instinkt sagt mir, dass es dieselbe Maren ist, die mit diesen Ringen in Verbindung stand.« »Aha, und warum hat dieser Axel Weiland, oder wie immer er auch heißen mag, nicht versucht, auch an diesen Ring heranzukommen?« wandte Jürgen ein. »Oh, vielleicht hat er das ja. Doch er wusste ja nicht, wo er suchen sollte. Aber bei dir wusste er es doch auch. Also warum dann nicht bei dieser Gerda?« »Ganz einfach, mein Lieber, weil diese Gerda nie bei irgendwelchen Standesämtern nachgefragt hat, sondern den Ring einfach bei der Gemeinde im Fundbüro abgegeben hat. Und was Behörden mit Fundsachen machen, wissen wir doch. Sie legen sie weg und warten ab.« Sie zwinkerte ihm zu. »Und was schlägst du jetzt vor?« »Tja, das ist eine gute Frage«, sagte Eva und schob sich den Ring auf ihren Mittelfinger. »Guck mal, der könnte genauso groß sein wie der andere Ring, den ich auf Langeoog gefunden habe. Das ist aber nun wirklich kein großes Kunststück«, meinte Jürgen. »Viele Männer haben doch sicher diese Größe.« »Ja, mag sein, aber ich glaube, er sieht auch noch genauso aus wie der andere Ring. So ein verdammter Mist, dass ich den jetzt nicht mehr habe. Hast du ihn denn nicht fotografiert?« Eva machte ein betretenes Gesicht. »Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Wer konnte denn ahnen, dass dieser Ring sogar der Grund für einen Angriff auf mein Leben hätte sein können?« Jürgen nickte und sah auf Evas Hand. »Ist was?« fragte sie. »Wenn dir was einfällt, dann nur raus damit.« »Also, ich bin ja kein Fachmann«, sagte Jürgen vorsichtig. »Aber könnte es nicht tatsächlich sein, dass der Ring auch genauso aussieht wie der andere? Ich meine, die Breite und die Form?« Eva sah auch auf ihre Hand. »Du denkst das also auch? Und du meinst, der Juwelier würde sich daran erinnern, stimmt's?« Jürgen nickte zufrieden. Es gefiel ihm, dass er Eva noch hilfreich sein konnte. Naja, und ein wenig Schadenfreude, dass ihm der Gedanke als erstes gekommen war, schwang natürlich auch mit. Er versuchte allerdings, sich dieses nicht zu sehr anmerken zu lassen. »Eine verdammt gute Idee«, lobte Eva sofort. »Bloß keinen Neid aufkommen lassen. Wir könnten doch gleich mal hier in Esens in den nächsten Juwelierladen gehen und fragen.« Den nächsten Juwelier fanden sie bereits wenige Straßen weiter. »Ein sehr schönes Stück«, meinte der Mann, dem eine kleine, runde Brille scheinbar schwerelos auf der Nasenspitze hing. Er hob den Goldreif gegen das Neonlicht. »Mindestens 750er«, sagte er. »Und davon nicht gerade wenig.« »Er war also teuer?«, fragte Eva neugierig. »Das würde ich wohl annehmen«, sagte der Mann. »Ich kann ihn gerne für Sie auswiegen, wenn Sie ihn verkaufen möchten.« Er warf einen abschätzigen Blick in ihre Richtung. »Oh, so ist es nicht«, sagte Eva schnell, die verstanden hatte, dass der Juwelier davon ausging, dass sie und Jürgen ein Paar in Geldschwierigkeiten seien. »Ich bin von der Polizei und das hier ist...« »Nun ja, also ich würde gerne wissen, wer diesen Ring angefertigt hat. Meinen Sie, dass man das rauskriegen kann?« Der Mann schob die Augenbraue hoch, sodass mindestens eine Handbreit zwischen ihnen und der Brille lag. Seine kleinen blauen Augen wanderten flink hin und her. »Aber sicher kann man das herausbekommen. Wenn es sich um so ein edles Stück handelt wie dieses hier, bitte geben Sie mir ein paar Minuten Zeit. Mit diesen Worten verschwand er in einem Hinterzimmer, das vom Laden durch einen dunkelroten Samtvorhang getrennt war. Komischer Kauz, meinte Jürgen. Er fühlte sich sichtlich unwohl in dieser Umgebung, das sah man ihm an. Nun lass doch mal. Schließlich wollen wir was von ihm und nicht umgekehrt. Und wenn er uns sagen kann, woher der Ring stammt, dann bin ich doch ein gutes Stück weiter. Wir, meinst du wohl? Ja, von mir ist auch das. Du bist wohl nicht oft in solchen Läden. Natürlich nicht, meinte Jürgen. Dafür reicht mein Einkommen leider nicht. Und goldene Ringe hast du ja auch noch nie gebraucht. Du ja wohl auch nicht, oder? Betreten sah Eva zu Boden. Nein, wahrlich nicht, dachte sie wehmütig. Aber Jürgen könnte vor ihr auf Knien rumrutschen. Nie würde sie von ihm einen Ring annehmen, schwor sie sich. Wenn jemand so gemein auf einer armen Frauenseele herumtrampelte, dann konnte es nie und nimmer der Richtige sein. Der Juwelier kam mit einem breiten Grinsen im Gesicht aus dem Hinterzimmer durch den Vorhang geschlüpft. Es ist ein Juwelier aus Köln, sagte er triumphierend. Der Ring trägt einen Prägestempel. Mit diesen Worten legte er das gute Stück zurück in Evas Hände. Oh, das ging ja fix, sagte Eva. Vielen herzlichen Dank und dass es so schnell geklappt hat. Immer wieder gerne, zwitscherte der Mann. Und wenn ich für Sie beide mal einen Auftrag in dieser Richtung erledigen soll, stets zu Diensten. Er deutete auf den Ring, den sich Eva bereits wieder an den Mittelfinger gesteckt hatte. Wohl kaum, sagte Eva schnippisch und warf einen bösen Blick in Richtung Jürgen. Auf gar keinen Fall, stimmte Jürgen zu. Eva notierte sich die Adresse und Telefonnummer des Juweliers in Köln und beide verließen den Laden. Dann kannst du jetzt ja wieder zur Insel rüberfahren, sagte Eva, als sie draußen vor der Tür standen. Und was machst du? Ich fahre natürlich nach Köln, was denn sonst? Dann fahre ich mit, sagte Jürgen und Eva zog die Augenbrauen hoch. Und wer kümmert sich um deinen Laden? Fragte sie. Das kann Hauke wohl noch ein paar Tage übernehmen, antwortete Jürgen. Und jetzt keine Widerrede mehr. Ich habe keine Lust, dich noch einmal aus irgendeinem Fischerboot zu retten. Schweigend liefen sie zur Pension von Clara, wo sie ein ordentlich gedeckter Tisch mit Ostfriesentee und selbstgebackenem Kuchen erwartete. Ach, das freut mich ja, dass ich sie endlich einmal kennenlerne, sagte Clara und reichte Jürgen die Hand. Sie schenkte Tee ein und die drei unterhielten sich über die Entwicklungen zu dem goldenen Ring. Das hört sich alles nicht gut an, Eva, meinte Clara schließlich. Was mag dieser Maren wohl passiert sein? Sie biss in den Apfelkuchen und wischte sich die Sahne aus dem Mundwinkel. Noch kann ich mir auf das Ganze keinen wirklichen Reim machen, erwiderte Eva. Warum gibt es zwei Ringe mit dem gleichen Namen und dem ebenso gleichen Datum? Natürlich kann das auch alles purer Zufall sein, doch an Zufälle glaube ich schon lange nicht mehr. Und Sie fahren doch hoffentlich mit Eva mit, stellte Clara eher fest, als dass sie fragte und sah in Jürgens Richtung. Also ich könnte das schon noch alleine schaffen? Eva sah irritiert von einem zum anderen. So war das nicht gemein, Kindchen, aber du kannst doch nicht als Frau alleine nach Köln fahren. Wer weiß, was da alles passieren kann. Ich sehe das doch immer im Tatort, wenn dieser dicke, sympathische Polizist... Ach, wie heißt der noch? Ich komme gerade nicht drauf. Sie meinen den Schenk, half Jürgen nach. Ja, den sehe ich auch ganz gerne. Und ich sehe das übrigens genau wie Sie, pflichtete er Clara bei. Wir können Eva unmöglich alleine fahren lassen. Also wenn ihr eine Wohnung für mich gefunden habt, dann sagt Bescheid, sagte Eva und lachte. Aber sag mal, Clara, können wir vielleicht deinen Wagen mitnehmen? Meinen alten Opel? Fragte sie ungläubig. Na, ob der es noch bis nach Köln schafft? Ach doch, das denke ich schon, meinte Jürgen, der in seiner Jugend gerne an Autos herumgeschraubt hatte. Na, meinen Segen habt ihr, sagte Clara. Und ich werde jetzt mal ein zweites Zimmer für Sie fertig machen, junger Mann. Sie erhob sich vom Sofa. Das ist nett, sagte Jürgen. Und Sie können mich gerne Jürgen nennen, wenn Sie möchten. Die alte Dame zwinkerte ihm zu. Jürgen, dass du mir ja gut auf die Eva aufpasst. Am nächsten Morgen machte Eva sich mit Jürgen in aller Herrgottsfrühe auf den Weg nach Köln zu dem Juweliergeschäft. Gegen Mittag parkte sie den Wagen direkt vor der Tür. Geschafft, sagte Eva, stieg aus dem Wagen und streckte sich. Oh, also seitdem ich auf der autofreien Insel lebe, strengt mich das lange Fahren ganz schön an. Ja, man kann sich ans Radfahren gewöhnen, stimmte Jürgen zu, dessen Knochen ebenfalls knackten, als er ausstieg. Und dann dieser Lärm und die ganzen Menschen, ich glaube, ich werde alt. Eva schloss den Wagen ab und sie liefen zum Eingang. Als sie die Tür aufschob, erklang ein helles Glöckchen und eine Frau mittleren Alters lächelte ihnen hinter einem Glastresen stehend zu. »Kann ich etwas für Sie tun?« fragte sie geflissentlich. »Das hoffen wir doch«, sagte Eva. »Mein Name ist Eva Sturm. Ich bin hier von der Polizei Langeoog und das...« »Nun ja, wir sind in einer Angelegenheit hier, bei der wir uns Ihre Hilfe erhoffen.« »Polizei? Ich hoffe doch nichts Ernstes. Wenn ich helfen kann, gerne. Der Blick der Frau hatte sich bereits verfinstert. Es geht um diesen Ring hier. Eva hielt der Frau ihre Hand hin. Ist das Ihr Ehering? Nein, es ist eine Fundsache. Eva zog den Ring vom Finger. Wir haben von einem Juwelier in Esens den Hinweis bekommen, dass dieser Ring hier bei Ihnen angefertigt worden ist. Ach ja? Neugierig griff die Frau nach dem Ring und hielt ihn gegen das Licht. Ich bin allerdings nicht die Expertin für sowas, ich verkaufe hier nur. Und wer wäre der Experte? Fragte Eva. Das wäre Herr Bildmann, unser Goldschmiedemeister. Ich werde ihn gleich mal holen, er ist nämlich in der Werkstatt. Na, die hellste ist die aber nicht, raunte Jürgen Eva ins Ohr, als die Angestellte eine schmale Treppe mit einem gedrehten Metallgeländer hinabstieg. Sie soll ja auch nur verkaufen und keine Verbrechen aufklären, antwortete Eva und sah in die Auslage mit vielen Ketten und Armbändern aus Gold. Wer braucht so etwas wohl alles? Fragte sie. Und guck dir mal die Preise an, das kann sich doch kein Mensch leisten. Na, einige bestimmt, meinte Jürgen, sonst würden die ja gar nicht existieren können. Und es gibt Männer, denen ist für ihre Frau einfach nichts zu teuer. Oder für ihre Geliebte, meinte Eva und sah ihn skeptisch an. Meine Güte, Eva, dieser Fall scheint dir nicht gut zu tun, sagte Jürgen. Bevor sie noch etwas erwidern konnte, wurde sie von einem erbärmlich klingenden Husten unterbrochen, das aus tiefster Seele zu kommen schien und langsam die Treppe heraufkam. Kurz darauf folgte ein kleiner grauer Schopf und ein schwarzes Wolljackett mit abgewetzten Lederschützern an den Ellenbogen. »Guten Tag, Eva Sturm«, stellte Eva sich erneut vor. »Ihre Angestellte hat Sie sicher schon darüber informiert, dass wir wegen des goldenen Rings hier sind.« Der Mann kam an den Glastresen heran und stützte sich ab. »Sie sind das also. Nun ja, ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen«, sagte er und stöhnte auf. »Der Rücken, wissen Sie. Dieser Ring hier, der ist nicht von mir, da muss ich Sie leider enttäuschen. Aber wir haben von Ihrem Berufskollegen in Esens Ihre Adresse bekommen«, sagte Eva mit Enttäuschung in der Stimme. »Ja, die Adresse stimmt ja auch«, krächzte der Alte, »aber das Stück wurde von meinem Vorgänger hergestellt.« Eva fragte sich in diesem Moment, wie lange es das Unternehmen schon gab und wie alt der Vorgänger denn dann gewesen sein musste. Wurde man im Schmuckgewerbe über 100? »Und können wir Ihren Vorgänger irgendwie erreichen?«, fragte Eva. »Der ist leider vor einigen Jahren gestorben«, sagte der Mann. »Verdammt«, entfuhr es Eva. »Aber wir müssen unbedingt wissen, wer diesen Ring in Auftrag gegeben hat.« Der alte Mann grinste und kleine Speichelfäden bildeten sich in seinen Mundwinkeln. Sie glänzten wie Spuren von Schnecken im künstlichen Licht. »Aber das kann ich Ihnen sehr wohl sagen, junge Frau«, meinte er und hob einen Zeigefinger in die Höhe. »Ich habe nämlich alle Kunden übernommen.« Evas Gesicht hellte auf. »Das ist gut. Können Sie uns dann vielleicht sofort weiterhelfen und die Adresse raussuchen?« Die Mimik des Mannes verriet, dass er es nicht gewohnt war, bedrängt zu werden. Sein Handwerk erforderte höchste Konzentration und Präzision und natürlich Zeit und Muße. Schmuckstücke waren seine Leidenschaft und keine Akkordarbeit. »Ich werde mein Möglichstes tun«, sagte er matt, desillusioniert von dem Gefühl, dass Polizisten aus Ostfriesland unmöglich in der Lage seien, sein Handwerk zu würdigen. »Aber ein wenig Zeit müssen Sie mir schon geben.« »Aber natürlich«, mischte Jürgen sich ein. »Wie wäre es, wenn meine Kollegin und ich einen Kaffee trinken gehen und in, sagen wir mal, etwa 2 Stunden wiederkämen?« Der Mann schien zufrieden. »Ja, machen Sie das«, sagte er und drehte sich ohne weitere Worte um und verschwand, wie er gekommen, auf der Treppe zurück in den Keller. »Kollegen, dass ich nicht lache«, sagte Eva, als Jürgen sie quasi nach draußen vor die Tür geschoben hatte. »Mein Gott, nun sei doch nicht so empfindlich. Männer wollen, dass man ihre Arbeit respektiert. Ich kenne das.« »Lächerlich. Und wo gehen wir jetzt hin?« Sie befanden sich in einer noblen Gegend, die Eva nicht behagte. Es war noch nie ihr Ding gewesen, sich in piekfeinen Restaurants aufzuhalten, wo man nur hinter vorgehaltener Hand flüsterte. »Wir finden da schon was«, sagte Jürgen resolut und packte sie beim Arm und zog sie mit sich.